In Frankreich werden da so ein bisschen gesehen als das N26 von Frankreich und hatten so ein bisschen die Annahme, wir können jetzt einfach diesen Erfolg nehmen und transportieren und eben im deutschen Markt replizieren.
Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 265. das ist am Sonntag, Payment und Banking Fintech Podcast. Heute haben wir Konto zu Gast. Grüß dich, Philipp.
Hallo Kilian, freut mich.
Genau, wir wollen heute ein bisschen über Business Banking sprechen, haben da, wie gesagt, den Philipp eingeladen, Country Manager von Konto in Deutschland. Und bin mal gespannt, wie weit wir da kommen, was wir da für spezielle Themen mal anschneiden können, wie auch so die Unterscheidung zu anderen Banking-Produkten ist, die wir so am Markt kennen. Aber würde gerne mal mit einer Vorstellung anfangen. Philipp, stell dich einfach mal gern vor.
Sehr gern. Also ich bin der Philipp. Ich bin seit Ende 2019, eben genau wie der Kilian sagt, der Geschäftsführer von der deutschen Zweigniederlassung von Konto. Ich habe eigentlich einen Beratungshintergrund, bin dann über Umwege zu Google und App Annie gekommen und bin dann jetzt sozusagen Ende 2019 zu Konto eben dazugekommen und leite da das Deutschlandgeschäft.
Okay, danke dir. Bevor wir einsteigen, noch kurz Dank an unsere Sponsoren, unser Hauptsponsor und langjähriger Begleiter Mastercard. Und an zweiter Stelle auch noch in eigener Sache wollen wir ein bisschen was über unsere beiden nächsten Veranstaltungen noch erzählen. Die Banking Exchange, die BEX, wo du, Philipp, ja auch damit dabei bist, die wir dieses Mal ja zum ersten Mal virtuell machen oder kombiniert virtuell, nicht ganz virtuell, gegeben der entsprechenden Umständen, mit denen wir uns alle so rumschlagen müssen. Und die Transactions, die im November kommt, dann wieder eine größere Veranstaltung, wo wir bis jetzt guter Dinge sind, dass die ganz normal abläuft. Also gerne, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne auch an die Sponsoren da draußen, sind wir immer dankbar, weil gerade das Event-Business im Moment nicht das Allereinfachste ist. Aber zurück zum Thema. Philipp, willst du uns ein bisschen was über Konto erzählen? Wer seid ihr, woher kommt ihr und warum macht ihr das Ganze?
Unbedingt, sehr gern. Also Konto ist letztendlich ein französisches Fintech-Produkt, 2016 gegründet worden von dem Alexandre und dem Steve. Ist dann in 2017 eigentlich mit dem initialen Produkt an den Markt gegangen. Ein einfaches Geschäftskonto für kleine und mittlere Unternehmen. Im ersten Schritt war der Fokus sehr stark auf die Freelancer und Einzelunternehmer gerichtet. Und dann sukzessive hat man sich dann stärker auf die kleineren und mittleren Unternehmen auch konzentriert. Ja, ich würde sagen, dann so richtig, richtig losgegangen ist es 2017, 2018 mit der Serie A, wo dann auch relativ prominente Investoren mit dazugekommen sind und wo man dann Ende 2018 schon die ersten 25.000 Kunden hatte und auch in Sachen Mitarbeiter, dann das Unternehmen deutlich größer geworden ist. Ende 2018 waren wir dann bereits 130 Mitarbeiter, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann ging es so im nächsten Schritt hin zu 2019, ging es dann um das Thema Expansion, weil eben die Idee von Konto ist, die führende Online-Business-Bank für europäische kleine und mittlere Unternehmen zu werden. Und von daher war dann auch ganz klar die Devise, wir wollen in die Kernmärkte Europas mit unserem Produkt und dieses Produkt eben transportieren. Da hat man sich dann die Märkte Italien, Spanien und Deutschland ausgesucht. In 2019 wurden die dann auch erstmals sozusagen angetestet, Mitte 2019. Und Italien hat dann sozusagen den Anfang gemacht. Dann war es Spanien hin zum August. Und mit Deutschland sah es dann so aus, dass wir letztendlich Ende 2019 ready waren und das Produkt soweit lokalisiert hatten und sind dann 2020 gestartet. Genau. Und jetzt ist eigentlich so die im nächsten Schritt seit Januar 2020 ist auch dann so ein bisschen ein Stück weit meine Aufgabe, das Produkt in Deutschland mit aufzubauen und mit auszurollen und eben auf die lokalen Bedürfnisse anzupassen.
Okay. Was ich interessant fand jetzt in deiner Schilderung ist, dass das Thema Freelancer und, sagen wir mal, Businesses, mittlere bis größere. Das heißt, du meintest ja, ihr kommt von der Freelancer-Seite, seid jetzt eher bei kleinen bis mittelgroßen Unternehmen. Ja. Frage da von meiner Seite, Freelancer ist immer noch Zielgruppe oder habt ihr euch eher auf die Unternehmen fokussiert und davon, sagen wir mal, abhängig? Geht das überhaupt beides zusammen oder eher nicht? Weil es gibt den einen oder anderen Wettbewerber, so wie ich es kenne, der sagt, ich mache entweder oder. Ne? Also ich mache entweder die Freelancer selbstständigen oder ich mache die Kleinen. Beides zusammen ist irgendwie komplex. Wie ist da eure Sicht drauf?
Ja, also ich denke, dass grundsätzlich es sinnvoll ist, sich auf eine Nische, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu konzentrieren und da auch Kräfte zu bündeln und das Produkt eben entsprechend genau für diese Zielgruppe zu bauen. Ich glaube aber, also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass das Produkt so wie es ist, für diese unterschiedlichen Subsegmente oder diese unterschiedlichen Zielgruppen, also Freelancer, Freiberufler, Solo-Selbstständige, aber auch eben kleine und mittlere Unternehmen durchaus funktionieren kann. Und dass wir da nicht für größere Unternehmen dann ein komplett anderes Produkt brauchen oder eben für den Solo-Selbstständigen beispielsweise ein komplett anderes Produkt brauchen. Aber da gibt es natürlich dann doch einzelne Features, sage ich mal, und bestimmte Teilbereiche des Produkts, die dann angepasst werden müssen oder wo wir dann sagen, okay, wir bieten ein größeres Paket an für vielleicht ein größeres Unternehmen, wo wir das Produkt einfach erweitern an einigen Stellen, um es attraktiver für ein größeres Unternehmen zu machen.
Okay. Jetzt hattest du über euren, sagen wir mal, internationalen Rollout gesprochen. Italien, Spanien, Deutschland. Wie seid ihr da so vorgegangen beim Rollout? Wie seid ihr in die Märkte reingegangen? Sowohl vom Zugang auf den Markt als auch vom Aufbau? Hast du da ein paar Erfahrungen für die Hörer?
Doch, sehr gern. Also ich glaube, was mir deutlich geworden ist, bei Konto, auch als ich angefangen habe und meine Rolle dann eingenommen habe, ist, dass wir wirklich wir haben den Fokus auf eigentlich drei Dinge gelegt. Starkes Produkt, klar, selbsterklärend. Dann gekoppelt oder gepaart mit einfach einem super starken Customer Success oder eben Customer Care. Und dann die letzte Komponente sozusagen transparentes Pricing. Und das waren sozusagen unsere drei Säulen. Und damit sind wir dann einfach im ersten Schritt über die Kommunikation gekommen. Also wir haben wirklich diese Märkte erstmal über die Kommunikation erschlossen, haben uns angeschaut, also natürlich eine Wettbewerbsanalyse auch gemacht und alles, was für die Go-to-Market eben gemacht werden muss. Aber wir haben dann wirklich geschaut, okay, welche Zielmedien, welche Kernmedien gibt es im jeweiligen Markt? Wie sieht eigentlich die lokale Startup-Community aus, um uns dann so ein bisschen dort zu positionieren und entsprechend auch sozusagen das Payment and Banking von Italien und von Spanien zu finden.
Und das gibt es natürlich nicht.
Nee, genau, das gibt es sicherlich nicht in der Form, aber in der einen oder anderen Form dann vielleicht schon. Und da haben wir eben geschaut, okay, können wir da Kontakt aufbauen und können wir sozusagen über dieses Netzwerk in den Markt eintreten und uns unter den Startups, die eben im lokalen Markt sehr erfolgreich sind, positionieren. Mhm. Und es hat ganz gut funktioniert als sozusagen initialer Schritt neben dem Performance-Marketing, neben dem klassischen Marketing, um eben so einen Markt zu erschließen.
Was waren denn so Überraschungen, wenn ihr jetzt vor allem vom deutschen Markt ausgeht, als ihr eingetreten sind, sowohl positiv als auch negativ, also Sachen, wo ihr sagt, da hätte man gedacht, das läuft anders, ja, weil man hat ja immer eine gewisse Vorstellung, wie das so laufen könnte, sonst würde man ja in den Markt gar nicht reingehen. Gab's da große Themen, wo du sagst, das würde ich jetzt anders machen oder da die Annahme war einfach nicht richtig oder war total richtig, je nachdem in welche Richtung es geht?
Doch, das gab's auf jeden Fall. Also wir sind reingegangen als ich glaube, 8. Online-Business-Bank. Also wirklich nicht als
nicht
eine
First Mover. Nicht der First Mover.
Nicht der First Mover, auch nicht der Second Mover.
Ja. Ja.
Das hat sicherlich erschwert. Unsere Annahmen, die wir getroffen haben im Go-to-Market, da sind wir schon, sage ich mal, mit viel Selbstbewusstsein in den Markt getreten, weil wir halt gesagt haben, okay, wir sind ein super erfolgreiches Unternehmen in Frankreich, werden da so ein bisschen gesehen als das N26 von Frankreich, weil wir eben stark französisches Unternehmen sind, was dort eben sehr erfolgreich ist, und hatten so ein bisschen die Annahme, wir können jetzt einfach diesen Erfolg nehmen und transportieren und eben im deutschen Markt replizieren. Das war, würde ich sagen, im Nachhinein, das war dann doch ein bisschen zu vereinfachte Sichtweise auf den deutschen Markt, der schon wirklich komplex ist. Das Marktpotenzial ist natürlich da, wenn 3,5 Millionen, etwa circa 3,5 Millionen KMU, aber der Markt ist doch schon sehr umkämpft. Und wir haben dann schnell festgestellt, da sind wir in einer Art Price War mit den ganzen anderen Online-Business-Banken. Und die Abgrenzung fällt halt wahnsinnig schwer, die Differenzierung fällt wahnsinnig schwer. Und mussten dann wirklich schauen, dass wir unser Produkt überhaupt erstmal verständlicher machen und erstmal erklären, was uns unterscheidet von den anderen Business-Banken, die schon am Markt sind. Und genau diese Arbeit, die hatten wir, würde ich mal sagen, also die Hausaufgaben hatten wir noch nicht wirklich gemacht, als wir in den Markt eingetreten sind. Wir hatten unsere Schlüsse da gezogen, aber ich glaube, das hätte man besser machen können. Und es ist jetzt erst mit der Zeit dann stärker gekommen.
Ich meine, ich glaube, dass das hat man, glaube ich, auch immer in unterschiedlichen Richtungen jetzt. Wenn du als französisches Unternehmen in Deutschland Markteintritt machst oder als deutsches Unternehmen in Frankreich, weiß man zwar immer, okay, die haben ein paar Parallelitäten, die Märkte, aber am Schluss gibt es doch lokale Themen, die einfach komplett konträr sind, ja. Die in Deutschland anders funktionieren und vermutlich auch noch länger anders funktionieren wie in Frankreich und umgekehrt. Aber wie du sagst, manchmal muss man die Erfahrung auch im Markt machen und nicht davor, weil ja so ist es einfach, ja, weil Theorie und Praxis dann nochmal ein Stück auseinander sind.
Ne? Ja, genau, doch, definitiv. Ja.
Du hast gerade, wen seht denn ihr? Ich meine, das Thema, wie du auch gerade gesagt hast, das Thema Business Banking oder Corporate Banking, wie auch immer man es nennen möchte, scheint so, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, ein Hype-Thema zu sein, aber es gab relativ viele neue Player, also Startups da am Markt. Du hast gerade gesagt, 8 Stück in den letzten, was weiß ich, wann die entstanden sind, in den letzten zwei, drei Jahren ungefähr, sind die alle rausgekommen. Seht ihr diese wirklich als Wettbewerb in eurem Kontext oder ist euer Wettbewerb ganz woanders und sagt, eigentlich ist es super, dass es 8 gibt, die, sagen wir mal, was Ähnliches machen in dem Kontext, aber eigentlich ist da, wo die Party ist, ganz woanders und nicht bei den anderen 8?
Also das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, zum einen ist es interessant, die unterschiedlichen Märkte eben nebeneinander zu sehen, weil beispielsweise in Spanien sind wir die erste und einzige Online-Business-Bank. Ne? Und das hört sich erstmal toll an, der First Mover zu sein. Aber dann hat man natürlich erstmal auch die Problematik, dass man das Produkt überhaupt, also grundsätzlich Business Banking, digitales Business Banking erklären muss. Und der Teil ist dann plötzlich so groß und zeitaufwendig, dass es vielleicht an der Stelle auch nicht so vorteilhaft ist. Da ist es schon, glaube ich, vorteilhaft an der einen oder anderen Stelle, dass wir eben in Deutschland ein Umfeld haben, wo Unternehmer schon mal von Online-Business-Banken gehört haben und wo auch letztendlich ein bisschen stärkeres oder ein bisschen mehr Vertrauen sozusagen dem entgegengebracht wird. Da sehe ich den Vorteil drin. Aber ich sehe es auf jeden Fall nicht als direkten Wettbewerb an der Stelle. Also was wir sehen ist oder was wir tun ist letztendlich, wir sagen, es gibt dort einige Spieler, die wir interessant finden und wo wir sagen, die sehen wir so ein bisschen als Inspiration an. Also wir haben es so definitiv als Unternehmen und von der Marke und Emotionalität eine N26 oder wir haben irgendwie auf der Business-Seite als eine der ersten die Holvi, wo wir sagen, hey, das ist schon ein sehr langer Weg. Also wir haben ja sehr früh begonnen und sind letztendlich auch als ausländisches Unternehmen in den deutschen Markt eingetreten. Mhm. Ähnlich wie wir sagen, okay, wir kommen als ausländisches Unternehmen in den deutschen Markt. Und von daher, da gibt es so einzelne Aspekte, die wir super interessant finden und wo wir uns eben auch, wo wir auch schauen, was wir lernen können und was wir uns vielleicht abschauen können. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, für uns ist das Spiel schon auf jeden Fall ein bisschen ein anderes. Also was wir ja letztendlich probieren möchten oder was unsere Ambition letztendlich ist, ist sozusagen der Business Banking Stack für den CFO zu sein. Also letztendlich alle Teilaspekte, würde ich mal sagen, oder alle Touchpoints, die ein CFO oder aber auch andere Stakeholder im Unternehmen mit Finanzen haben, dass wir die eben abbilden können über Produkte, über Tools, die wir den Mitarbeitern dann an die Hand geben und damit so ein bisschen, so ein Stück weit auch das Finanzmanagement einfach ein bisschen erleichtern an der einen oder anderen Stelle, aber auch von Grund auf so ein bisschen neu definieren, weil eben der Manager, der Marketingmanager, der ein Budget fürs Team verwaltet, jetzt einfach neue Möglichkeiten durch unsere Tools hat, dies eben zu tun. Und da sehen wir so ein bisschen, dass die Reise dahin geht, also Richtung der digitale Finanzberater, wenn ich so will, und eben diesen Stack fürs ganze Unternehmen eben abzubilden.
Jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz auf eure Zielgruppe so ein bisschen eingehen. Du hast vorher ein, zwei Mal erwähnt, ihr habt euch die Startup-Szene angeschaut, die Startups. Daraus schließe ich so ein bisschen, dass ihr die auch so als eine der Zielgruppen auserkoren habt, die ihr adressieren wollt. Ist euer Ansatz eher zu sagen, ihr seid dann da, wenn wirklich Neugründungen entstehen? Also seid ihr wirklich das erste Konto, das so eine Firma hat? Oder sagt ihr so, nee, an der Stelle, der Markt ist eigentlich zu dünn. Natürlich gibt es genügend Neugründungen jetzt auch in der jetzigen Phase, aber damit vergesst ihr natürlich relativ viele Firmen, die schon da sind. Und ihr geht auch sehr stark auf, liebe SMEs oder mittelgroße Unternehmen oder Selbstständige, wechselt doch. Ne? Ja. Wie spielt ihr das? Macht ihr aktiv in eine Richtung oder sagt ihr, eigentlich unterscheiden wir da nicht?
Doch, also eine Unterscheidung sehen wir auf jeden Fall. Ich glaube, rein von der Passion, sage ich mal, sind wir beide in Startups. Wir sind ja selbst noch eins und entsprechend unsere Gründer sind wirklich auch wirklich leidenschaftlich dabei, wenn es darum geht, anderen Gründern eben zu helfen und zu unterstützen, wo wir können. Und wenn es über ein Geschäftskonto möglich ist, dann wollen wir das eben auch tun. Das heißt, in Frankreich war das eines der ersten Feature, sage ich mal, dass man eben über das Konto, Geschäftskonto Stammkapital einzahlen konnte. Mhm. Und so ist dann auch eine sehr enge Partnerschaft mit der Station F entstanden. Und man hat dort eben, also Station F, eben diese wirklich große Plattform für Startups sich zu entwickeln. Und da hat man natürlich in Paris das Glück, dass man da wirklich diese eine Anlaufstelle, sage ich mal, hat. Das ist natürlich in Deutschland oder auch in anderen Ländern an der Stelle nicht so gegeben. Aber da haben wir wirklich den Fokus sehr klar auf den Startups gehabt. Jetzt merken wir so ein bisschen, natürlich auch mit der Größe und mit der weiteren Entwicklung, dass wir nicht nur oder nicht rein über die Startups sozusagen auch unsere Daseinsberechtigung haben können. Wir sind schon ein bisschen, wir müssen uns jetzt so ein bisschen ausbreiten und müssen auch andere Segmente anschauen und dann natürlich dann auch ein stärkeres Augenmerk auf die mittleren Unternehmen legen. Und bei denen ist es so, dass sozusagen diese Wechselbereitschaft, da ist einfach, würde ich mal sagen, grob zusammengefasst, da fehlt es aktuell noch an Vertrauen. Also das sind so diese Beziehungen mit der Bank, zu dem mittleren Unternehmen. Die ist über Jahrzehnte gewachsen und da ist es einfach noch aktuell sehr schwierig, jetzt nach 2-3 Jahren am Markt zu sagen, okay, wir lösen das jetzt sozusagen ab, kommen mit einem komplett neuen Produkt, mit einer komplett neuen Art und Weise, wie wir eben Geschäftsbanking machen. Und dafür wollen wir jetzt einfach das das möchten wir euch anbieten und kommt doch zu uns. Da sehen wir schon, dass Unternehmen gerade mit einer mit einem größeren Jahresumsatz, dass die eben sagen, okay, nee, das ist uns zu heikel. Und vielleicht sind sie auch, das haben wir auch schon viel gehabt, vielleicht haben sie auch einfach kein Interesse, sich aktuell mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Ja, was ich mir schon vorstellen kann und was ich glaube, dass auch ein Unterschied ist zum B2C-Modell. Also im B2C-Modell hat man ja, selbst wenn man schon ein Konto hat, und in der Regel hat ja jeder schon ein Konto oder 2 oder 3, ist es jetzt kein großes Problem, sich zusätzlich noch ein Number 26, ein Revolut, ein Curve oder was auch immer für ein Konto zu machen. Das schadet erstmal nicht. Ja? Zumal die meisten dort ja mit kostenlosen oder so gut wie kostenlosen Paketen reingehen, haben die damit natürlich die Hürde so klein wie möglich gemacht für einen Neukunden. Ne?
Ja.
Die spannende Frage ist, macht so dieser Ansatz scheint ja, das ist, passt glaube ich auch zu dem, was du sagst, im Business oder im Corporate Banking nicht so sinnvoll zu sein. Weil wenn ich ein kleines Unternehmen bin, ich will eigentlich gar keine 2 Konten haben oder gar keine 3 Konten. Ne? Was mache ich damit? Ne? So, dass ich bin mit dem einen schon überfordert, dann zweites macht es in der Regel nicht besser. Das heißt, du hast immer das Thema, dass die wahrscheinlich dann, wie du sagst, das Vertrauen und auch die eigene Motivation haben müssen, dass sie komplett wechseln. Ne? Dass sie sagen, so, ich gehe jetzt rüber, ich ziehe das alles um. Das ist ja immer ein bisschen Arbeit, weil das ist ja in die entsprechenden Prozesse ja eingebunden bei so einem Unternehmen. Und das ist sicherlich jetzt, macht die Hürde so ein Stück größer. Ne? Würdest du dem zustimmen und so sagen, da muss man einfach dran arbeiten an allen Fronten. Das kann man nicht so richtig ändern. Und das macht vielleicht die Wachstumskurve ein bisschen langsamer. Klar, B2C ist anders, ja? Also in dem Sinne. Aber da muss man einfach durch. Oder gibt es da Tricks?
Ja, ich glaube, Dinge, die wir auf jeden Fall sehen, die ich jetzt so als übergeordnete Trends einordnen würde, da sind auf jeden Fall so Strömungen, dass man sagt, okay, es gibt ja Teilbereiche im Unternehmen, die gehören eigentlich, also das wäre schön, wenn die Hausbank die abbilden würde. Ne? Beispielsweise, ich arbeite in einer Beratung und ich mache jetzt meine Reisekostenabrechnung und das tue ich irgendwie über ein Tool wie beispielsweise Conqueror. Und da gibt es natürlich Schnittstellen und Anbindungen und das wird relativ gut gemacht und auch vereinfacht dargestellt. Aber das wäre doch schön, wenn ich das alles aus meinem Geschäftskonto herausmachen könnte. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber ich glaube, es gibt viele solcher Beispiele, wo man doch sieht, dass einfach das Potenzial innerhalb des Unternehmens eben über das Business Banking hinaus, was wir bei uns oder auch so Beyond Banking eben nennen, dass es da eben Dinge gibt, die über das alltägliche Banking hinausgehen, die aktuell einfach noch nicht so gut von der traditionellen Hausbank abgebildet werden. Und wo ich eher das Potenzial sehe, eben genau diese Komplementärbank vielleicht im ersten Schritt zu werden, wo vielleicht das Unternehmen sagt, okay, ich kann jetzt die Reisekostenabrechnung beispielsweise über Konto machen. Vielleicht mache ich das dass ich jetzt irgendwie Conqueror nehme ich vielleicht Konto an der Stelle. Und so werde ich erstmal komplementär Account für das Hauptkonto, was dann vielleicht noch bei einer traditionellen Bank liegt. Aber da sehe ich schon auf jeden Fall Potenzial.
Hattet ihr euch auch schon mal überlegt, in diesem Markt gar nicht über das Konto, sondern über die Karte einzusteigen? Also ich meine, vergleichbare Modelle, wie es zum Beispiel bei Clio gibt aus Dänemark, wie es die, ich glaube, Payhawk aus Polen macht es auch. Da gibt es ja auch 2, 3, die versuchen, einen ähnlichen Markt zu adressieren, sagen, ich komme erstmal mit einer Karte, reduzierte Eintrittshürde, weil die kann man auch mit einem bestehenden Kontenkonstrukt nehmen, um dann gegebenenfalls später sich das auch zu holen. Waren es Überlegungen oder wie siehst du das?
Das war tatsächlich keine Überlegung. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Also Ich glaube, die Idee war wirklich von seit Beginn sozusagen diesen Business Banking Stack komplett abzubilden als Vision. Mhm. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, solche Modelle können schon auf jeden Fall sinnvoll sein und ich sehe da auch Potenzial. Ich glaube aber tatsächlich, dass es für einen Alex und einen Steve zu klein gedacht ist. Also ohne jetzt, ja genau, also das ist so sozusagen für uns eher ein Teilbereich und sozusagen das ganz große Ticket, sage ich mal, ist wirklich diese Herausforderung gegen die traditionelle Bank, wo wir die größte Pain sehen und wo wir wirklich sehen, okay, tagtäglich, dass sich Kunden eben freuen, dass sie ein Geschäftskonto jetzt haben, was vielleicht ein bisschen zeitgemäßer ist.
Wie seht ihr denn das Thema Finanzierung? Kredite, klar, also Überziehungskredit, richtige Kredite oder was es da alles so an Produkten am Markt gibt. Mhm. Wie stellt ihr euch dazu auf? Weil aus meiner Sicht ist es natürlich schon auch Teil eines Business Banking Stacks, die so eine Zielgruppe natürlich braucht. Ja? Jetzt keine Riesenkredite, aber so mal die eine 10.000 bis 50.000 Euro Finanzierung passt ja schon zu so einer Zielgruppe.
Ja, absolut. Nein, also das war ganz klar auch unser Fokus jetzt in 2019 und jetzt auch für dieses Jahr sozusagen, die genau vor der Herausforderung standen wir. Wir wurden natürlich viel angefragt von unseren Kunden, ob wir Kredite anbieten können. Und auch jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation wurden wir viel von Unternehmen angesprochen, aufgrund von Liquiditätsengpässen, ob wir eben entsprechendes tun können. Als Zahlungsinstitut können wir es aktuell noch nicht, aber wir arbeiten halt sehr intensiv an der Banklizenz und wir haben letztendlich in 2019 da auch die ersten Schritte gelegt. Also wir haben eigentlich angefangen mit einem Drittanbieter, wo wir die Konten sozusagen ausgelagert hatten und haben dann aber unser eigenes Kernbankensystem entwickelt in 2019 und unsere Kunden auch rübermigriert, um eben wirklich diese Bankeninfrastruktur auch Stück für Stück zu bauen und dann im nächsten Schritt sozusagen mit der Banklizenz eben genau diese Kreditvergabe ermöglichen können. Und dann werden wir, oder der Plan ist sozusagen in der zweiten Jahreshälfte, dann die Lizenz auch zu bekommen, französische Banklizenz, und dann zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eben mit einem ersten Produkt zu starten, beispielsweise Überziehungskredite, um dann wirklich in diesen Kreditbereich auch stärker, Finanzierungsbereich stärker reinzugehen.
Ja, aber das ist, wie du es gerade gesagt hast, dass vor allem jetzt in der Corona-Covid-Phase merkt man, und das merken wir auch aus Feedback aus dem Markt, dass das ganze Thema Hausbank, so ein typischer deutscher Begriff, den man da hat, ja auf einmal wieder einen gewissen Push kriegt, genau wegen dieser Kredite. Ne? Weil ganz viele kleine, mittlere Unternehmen brauchen natürlich jetzt Hilfen, ne? Egal in welcher Größenordnung, die halt über die KfW zur Verfügung gestellt werden, wo man ganz schnell zu dem Punkt kommt, sagt, okay, es gibt nur ein paar Banken, die das eben dürfen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, was auch ich, irgendeine Gastro, die dringend jetzt mal einen Kredit braucht, weil sie sonst alle pleite gehen, und sie haben ein Konto bei euch, bei Holvi, bei wem auch immer, dann geht das alles nicht. Ne? Dann heißt es immer so, ihr müsst zur Hausbank gehen und das sind keine Hausbanken.
Genau.
Ist das unfair advantage oder einfach blöder Zufall?
Ich finde, das ist ein super spannendes Thema, weil ich sehe den Punkt genau bei dieser Vertrauensfrage, da sehe ich eben, dass die traditionelle Hausbank, Universalbanken haben in der aktuellen Krise, würde ich sagen, sehr stark an Vertrauen gewinnen können, wenn sie es richtig gemacht haben. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, da sehe ich sozusagen, die haben, wenn man es so will, die haben sozusagen diese Schlacht für sich gewonnen. Mhm. Aber diese Makrotrends, ne, wenn ich jetzt beispielsweise an bargeldloses Bezahlen denke und wenn ich an bestimmte digitale Trends denke, da glaube ich, sieht man auch eine Beschleunigung. Also gleichzeitig glaube ich, sieht man auch eine Beschleunigung und sieht auch die Vorteile von digitalen Produkten, wo die traditionelle Hausbank natürlich auch digitale Produkte anbietet, digitale Konten anbietet, aber doch deutlich hinterherhängt. Als Beispiel aus dem italienischen Markt kann ich zum Beispiel sagen, dass dort eben der Präsenztermin bei der Hausbank deutlich mehr vorkommt als bei uns in Deutschland und in der Corona-Zeit diese Banken eben geschlossen wurden. Hm. Und da haben wir dann wirklich ein deutliches Wachstum verzeichnet in Italien mit unserem Konto, weil eben sich einfach die Kunden oder potenzielle Kunden, die vielleicht noch ein Konto bei der Hausbank hatten, die haben sich damit wahrscheinlich stärker auseinandergesetzt. Und ähnlich sehe ich es, also Stichwort digitale Produkte, ähnlich sehen wir es beispielsweise bei virtuellen Karten. Wir hatten in Deutschland 82% mehr virtuelle Kartennutzung während eben dieser Corona-Krise. Ne? Und ich glaube, da gibt es viele, also sozusagen die kleine Schlacht oder diese Corona-Zeit, da glaube ich, könnte die traditionelle Hausbank schon als Gewinner hervorgehen. Aber ich glaube eben, auf mittel bis lange, also mittel- bis langfristig gesprochen, dass das eben dennoch zu einer Beschleunigung eben geführt hat, der Trends, die wir vorher schon gesehen haben. Und natürlich bargeldloses Bezahlen ist ein sehr augenscheinliche Veränderung, wo wir echt gesehen haben, dass halt deutlich vermehrt bargeldlos bezahlt wurde.
Ja, bin ich bei euch. Und ich finde, also es ist richtig, glaube ich, da hat man die traditionelle Hausbank hat jetzt ein paar Vorteile. Also meiner Meinung nach ist es eher ein Zufall. Die haben nichts aktiv dafür getan. Ja, deswegen ist es eigentlich gar keine Schlacht, die sie gewonnen haben, weil dafür hätte es ja einen Gegner geben müssen. Ja, das war einfach so da. Ich fand es immer noch erschreckend, eben auch aus eigener Erfahrung. Also wir selber mit unserer Gesellschaft, die hinter Payment und Banking steht, ist mit dem Konto auch bei einer Challenger Bank oder auch bei einer neuen Bank, hat natürlich dann festgestellt, okay, im Sinne von Corona keine Hausbank. Das heißt, selbst wenn wir anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, geht das über die nicht. Dann festzustellen, dass bei den Banken, wo es geht, es nur eine einzige gibt, wo ich online ein Konto aufmachen kann. Bei allen anderen muss ich in die Filiale. Ne? So. Ja. Und ist natürlich für jemand wie uns, die komplett dezentral arbeiten und eigentlich jetzt keinen Vormittag Zeit haben, um sich in die Filiale zu setzen, weil ich brauche keine Produktberatung, ich weiß, was ich haben möchte, fand ich es immer noch erschreckend, dass weder die Sparkassen noch die Volks- und Raiffeisenbanken, keine Deutsche, keine Commerzbank, ein Businesskonto komplett online. Ne? Wir waren dann, muss man eine Lanze verbrechen, sind dann bei der, die einzigen, die es konnten, war die GLS Bank. Die GLS Bank hat das online gemacht, Konto ist immer noch nicht da, leider, ist auch schon eine Woche her, aber zumindest musste ich in keine Filiale, weil die gibt es ja eh nicht.
Beziehungsweise bei uns hättet ihr das auch machen können.
Genau, aber ja, haben aber halt kein KfW, ne? So, das ist der Nachteil.
Ja, das ist der Knackpunkt. Ja.
Das ist der Knackpunkt. Das ist bei den ganzen anderen auch so. Bei den neuen ist es alles easy, ne? So, ja. Und da dauert es wahrscheinlich auch keine Woche, aber ich habe natürlich genau den anderen Teil nicht. Ja,
ja,
das,
genau.
Das war interessant. Jetzt mal gucken, wie lange auch die GLS braucht, bis wir da fertig sind. Aber zumindest mal hatten sie einen digitalen Prozess. Ne? Und der war auch okay. Ne? Also der Prozess war kein Stress. Ne?
Ja, ich finde es bemerkenswert. Auf der einen Seite, jetzt auch wenn ich beispielsweise an den B2C-Bereich denke, auf der einen Seite sehe ich wirklich starke Produkte, ne, auch starke Mobile-Produkte, wenn ich an Deutsche Bank Mobile beispielsweise denke. Aber die Teams innerhalb der Unternehmen, die arbeiten dann teilweise, also die sind dann sozusagen für sich, ne? Also die arbeiten in Workstreams für sich und dann hat man halt auf der einen Seite wirklich die ganze alte Welt und wirklich die Altlast, ne? Und dieser Riesenbetrieb, diese Riesenmaschine, die dahinter steht, und dann hat man vielleicht 400 bis 500 Mitarbeiter, die sich dann darauf konzentrieren, Innovation zu schaffen. Und dann versuchen so ein bisschen diese Strukturen und die Produkte auch miteinander zu verheiraten. Und das sehe ich viel für mich ist es sehr, sehr offensichtlich zu sehen in vielen der Produkte von den Wettbewerbern jetzt auf der Hausbankseite.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das wird noch interessant. Hat an manchen Stellen jetzt Sachen oder sagen wir mal, die Markt, wie an vielen Stellen ja Corona den Markt jetzt nochmal A beschleunigt und B auch geändert hat. Der Markt wird anders sein, also auch im Business Banking, Corporate Banking. Und ich finde es interessant von eurer Seite, dass ihr schon von Anfang an sagt, ihr wollt breiter werden, auch in der Funktionalität. Hattest du ja gesagt, eure Zielgruppe ist es, dem CFO oder dem Geschäftsführer die Arbeit leichter zu machen. Ja, selbst wenn es vielleicht manchmal auch ein kleines Unternehmen ist, aber der hat auch Cash-Management-Themen, der hat Forecast-Themen, der muss wissen, wann kommt welche Kohle rein, habe ich einen Liquiditätsengpass oder habe ich keinen oder habe ich zu viel Kohle, mit der ich irgendwas machen kann und so weiter. Das sind so, glaube ich, da die klassischen Fragen, die ganz oft normale Konten einfach gar nicht hergeben. Ne? Tun. Und damit kannst du natürlich plus halt der Klassiker Reisekostenabrechnung, der auch immer noch ein großes ungelöstes Problem ist, trotz der Konkurs dieser Welt, die auch schon ein großer Schritt sind, aber auch da, das ist noch nicht vorbei. Und heißt natürlich auch ein deutlich größeres Investment in Produkt und Technologie auch ein Produkt, das sich sehr, sehr lang noch weiterentwickeln muss, in alle möglichen Richtungen.
Absolut. Und da ist ja letztendlich auch jetzt, weil wir eben in die Richtung gehen wollen und weil die Reise eben dahin gehen soll, haben wir eben jetzt auch dann im Januar ja auch die nochmal über die Serie C eben neues Investment und neues Kapital eben geholt, weil wir eben sagen, zum einen steht definitiv diese Expansion, Marktexpansion auf dem Fahrplan, aber dann mindestens genauso wichtig ist es uns eben, das Produkt weiterzuentwickeln und da eben neue Features zu entwickeln, aber auch ganze, sage ich mal, Bereiche wirklich hinzuzunehmen. Und da wird jetzt sicher mit Kredit und mit Finanzierung wird jetzt sicher so der nächste größere Bereich hinzukommen.
Okay. Vielleicht, wie würdest du mal einen Ausblick wagen? Was ändert sich im Business Banking jetzt in Deutschland in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Wie schaut der Markt anders aus? Jetzt, wenn wir uns dann vielleicht mal die Krisenphase überstanden haben in 1, 2, 3 Monaten, Was passiert da? Was wird es geben, was wird es nicht geben? Hast du da ein paar Ideen oder Ausblicke?
Ja, also ich glaube, es gibt ja, ich würde sagen, es gibt zwei große Ideen. Entweder das ist so die Revolut-Idee vom Nick zu sagen, irgendwie in 5 Jahren gibt es nur noch Revolut.
Und das ist es.
Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, es gibt einen extrem fragmentierten Markt, wo wir eben hunderte von Fintech-Startups haben. Ich glaube, meine Wahrheit würde oder meine Prognose würde irgendwo dazwischen liegen. Ich glaube noch nicht, dass wir am Ende sind. Einfach aufgrund dessen, also hier in Deutschland erstmal gesprochen, einfach aufgrund dessen, dass ich auf den Markt schaue und wirklich noch keinen klaren Gewinner sehe. Also ich sehe wirklich tolle tolle Features und auch Produkte und woran wir uns auch letztendlich als Konto orientieren, und das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt, und ich sehe überall so kleine Teilbereiche, die ich super spannend finde. Auch bei Contest beispielsweise, Smart Accounting, und wo ich sage, okay, das finde ich wirklich super als Produktinnovation, aber ich sehe halt nicht wirklich den Gewinner oder die es richtig, richtig gut machen, und glaube, da gibt es noch viel, viel Platz sozusagen, selbst für neue Startups, die jetzt hier nochmal in den Markt gehen möchten, im Business Banking jetzt sozusagen nochmal was zu bewegen. Und ich glaube, erst wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wo wir wirklich das Number 26 der Businesswelt wirklich hier in Deutschland auch haben und es auch so eine Marktdurchdringung gibt, dann glaube ich, wird der Markt sich ein bisschen stärker konsolidieren. Aber bis dahin, und dem Ganzen würde ich mindestens nochmal 5 Jahre geben, bis dahin glaube ich, wird es noch sehr viele neue Unternehmen geben oder Unternehmen, die eben jetzt Richtung Deutschland gehen und sich dort auch in den einzelnen Bereichen im Geschäftsbanking breit machen werden.
Okay. Gut, ja, finde ich ein super Abschlusswort. Würden wir nämlich auch schon in Richtung Ende kommen. Gibt es noch ein Statement, Botschaft oder was auch immer von deiner Seite, die du den Hörern gerne noch mitgeben würdest am Ende?
Kommt gern und nutzt ein Konto, Geschäftskonto. Probiert es einfach mal aus. Ist 30 Tage kostenfrei, inzwischen schon in der Corona-Zeit 2 Monate kostenfrei. Und jeder, der dazu Fragen hat, kann mich gerne so persönlich oder über LinkedIn anschreiben. Oder einfach eben, wie gesagt, das Produkt einfach mal auszutesten. Das wird uns sehr helfen, das Produkt eben für euch und für Unternehmen in Deutschland besser zu machen.
Alles klar. Dann danke dir für die Insights, die du uns in den Markt und zu dir, / euch gegeben hast. Glaube ich, hilft dem einen oder anderen, das mal besser einzuschätzen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.
Danke dir auch, Kilian.
Alles klar. Danke. Ciao.
Tschüss.